ja ein paar vernünftige Beratungsstellen, die dann versuchen, wir haben in München so eine, die versuchen dann die Eltern mit anderen Eltern, die also ein Kind haben, mit dem Krankheitsbild zusammenzubringen. Und dann modifiziert sich die ganze Sache schon. Kriegen Sie aber, und das passiert wirklich vielen Frauen, ich habe es ganz, ganz oft gehört, kriegen Sie aber diesen Atlas vor die Nase gehalten, wo wirklich immer nur die schlimmsten Symptomatiken drin sind. Ja? So ein Schock für die Leute. Und das ist ja der Arzt, der Ihnen das zeigt. Also Sie gehen ja davon aus, das ist dann auch so. Und Sie wollen ja auch kein Monster bekommen. Ja, und dann sind Sie bereit zur Abtreibung. Und dieser Schritt ist eben viel zu schnell. Natürlich kann ich auch einer Frau nicht sagen, du musst jetzt ein behindertes Kind bekommen. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn sie dann die Menschen sieht, die das haben, zum Beispiel ein Down-Kind auf dem Bild, anderes als ein Down-Kind, was um einen rumspringt und was man erlebt. Ja? Und da ist eben der Weg. Das dürfte nicht zugelassen werden, dass die Frauen bei uns also in München aus Rosenheim anreisen in diese Praxis, die da also so segensreich tätig ist auf dem Sektor, dann gleich eine Zahnbürste in die Hand gedrückt kriegen und dann gleich auf die andere Seite in die Klinik. Und dann wird gleich abgetrieben und die kriegen auch gar nicht gesagt, dass das ja eine Geburt ist und dass das 3 Tage dauert. Das für alle Beteiligten ist. Das wissen die alles gar nicht. Die denken, Hex, Hex, irgendwie kommt es aus dem Bauch raus. Ja, und erst danach müssen sie also fürchterliche Probleme damit haben. Also die sind sehr oft dann in psychologischen Beratungsstellen, leere Wiegegruppen und so, dass sie sich dann überlegen, ich habe ja dieses Kind umgebracht. Ja, da kann man lügen. Irgendwann ist klar, wenn ein Kind in der 28. Woche aus dem Bauch rauskommt, dass das irgendwie nicht mehr irgendwie ein kleiner Zellhaufen ist.
Ja, der Skandal besteht ja eigentlich darin, dass Frauen, wenn sie, sobald also sie irgendwie einen Test machen, können wir ja mittlerweile irgendwie, glaube ich, nach 4 Wochen oder so, dass sie sich dann zu rechtfertigen haben, wenn sie das Kind nicht austragen wollen. Aber sobald sie eine Diagnose haben, die sozusagen gesellschaftlich nicht erwünscht ist, richtig, irgendwie, dann ist das legitim. Ja. Und das ist, denke ich, das ist der eigentliche Skandal.
Das stimmt, ja. Mhm.
Also dann haben sie sich sozusagen zu rechtfertigen, wenn sie das Kind haben wollen, ne? Also dieser
Dreh, der drin ist. Ja. In jedem Fall haben sich Frauen immer zu rechtfertigen, das lernen wir ja immer wieder.
Ja, ja. Weil die Verantwortung hat nämlich dann auch sie, auch für die Abtreibung aus medizinischer Indikation. Ne?
Ja. Und dann gibt es ja auch Studien, Kind, also als Kind für die Frau, gerade während der Untersuchung entsteht. Also über die, nicht nur die Ultraschallbilder, sondern auch die quasi die Darstellung, das ärztliche Gespräch, dass oft in dem Moment überhaupt erst irgendwie ein Bezug, also sagen wir mal eine Zustimmung, wie auch eine Ablehnung produziert wird. Also dass viele Frauen auch vorher, sagen wir mal, tiert oder schon fast schon bewusst keinen Bezug herstellen, bevor nicht diese ganzen Diagnosen durchgeführt werden.
Ja, da ist eine.
Mir sind in letzter Zeit Berichte über Tests mit dem Genchip auf Bakterien, zum Beispiel Tuberkulose, öfter untergelaufen, denen dann irgendwie so 90-95%ige Trefferquote zugesagt wird, demnach dann halt auch wieder so dieses Heilsversprechen bringt, ganz schnell Heilung.
Ja. Ja, das ist ja eben eine Chimäre, ne?
Ja, eine Stellungnahme. Und das schön, weil ich darüber selbst wenig weiß.
Aber war das, also ich habe davon auch noch nichts gehört, aber ist das, war das dann noch in der Entwicklung oder schon in der Anwendung oder in klinischen Studien oder in welchem Zusammenhang hatten die das gehört?
Das war nur ein kurzer Artikel, der halt Genchip auf Tuberkulose und dann auch Antibiotikaresistenzen und dann könnte man das innerhalb von 2 Stunden nachweisen, wofür man sonst irgendwie 2 Wochen braucht, um da Bakterienstämme anzuzüchten.
Naja, gut, bei Bakterien. Kann gut sein. Also wie gesagt, der Test wird ja schon sehr lange in der Forschung verwandt, also für genau solche labortechnischen Untersuchungen. Also bei Bakterien, glaube ich, das ist schon eine ganze Weile so, dass der dafür benutzt wird.
Ja. Ich habe auch noch mal eine Frage an Uta Wangenmann. Und zwar, mir fällt auf in der Diskussion, dass wir einerseits, da war Ihr Hinweis richtig, von Tests und einer sogenannten Diagnostik, die überhaupt noch nicht den Status einer Diagnostik eingenommen hat, reden. Und dass wir aber immer wieder an den Punkt kommen, dass diejenigen, die dann A gehen und die B mit dem Arzt konfrontiert sind, ja eigentlich nur Frauen sind. Wie sind Ihre Erfahrungen da, weil Sie ja auch da mit, wie soll man sagen, mit Menschen arbeiten, die sich vielleicht an die an das genethische Netzwerk wenden. Ist es so, ich sage es, spitze es jetzt einfach mal zu, wir hatten vorhin den Börsenvergleich, dass sozusagen die Männer sozusagen das Aktienspiel betreiben, aber dass sozusagen die Hardware die Frauen zu liefern haben.
Also so ganz so, also es mag sein, dass das so prinzipiell ist, aber ich würde es nicht ganz so auf das biologische Geschlecht reduzieren, weil ich denke, also auch Frauen machen Genforschung und zwar nicht zu wenig.
Keine Frage.
Ne, also da würde ich erstmal, das würde ich ein bisschen unabhängig davon. Also man kann es sicherlich so sagen, dass die letztendlich die Entscheidungen dann über beispielsweise Geburten von, ne, also wenn man gerade bei diesen Syndromen, diesen sogenannten genetischen Syndromen, die eben sehr selten sind und die eben häufig sind dann diese sogenannten rezessiven Erbgänge, also die Eltern sind Genträger, ja, also diese, wie gesagt, ich spreche in der Terminologie, wo dann ein Kind gibt, die Geburt eines Kindes hat dann ein 50-prozentiges Risiko, dass da diese bestimmte Mutation eben irgendwie wirksam wird in Form einer Krankheit. Deiner Behinderung. Und das ist natürlich letztendlich Austragungsort dieser ganzen tatsächlichen Entwicklung, ist natürlich der weibliche Körper nach wie vor. Solange eben, wie vorhin im Vortrag ja schon gesagt wurde, solange eben die Frau dafür noch notwendig ist. Also das, die Austragung zu sagen. Also irgendwann gibt es ja vielleicht auch die künstliche Gebärmutter und dann werden die Frauen vielleicht das Problem los sein. Aber das Probleme gibt es ja trotzdem noch, würde ich mal denken.
Frage ich, bevor ich Sie dann komme, nochmal ketzerisch weiter an Herrn Lösch. Also die PID, die ja bisher nur sozusagen für die extrakorporale Befruchtung in Frage kommt, also für Frauen, die sich sowieso entschlossen haben, nicht direkten Körperkontaktweg sozusagen ein Kind zu bekommen. Könnte denn durch diese sogenannte Selbsteugenisierung, wie Sie das genannt haben, also dass jetzt erstmal jeder sich fragt, was habe ich für eine Geschichte, was bringe ich für ein Risikopotenzial mit und so weiter und so fort, möglicherweise ein Trend in Gang kommt, dass die normale Befruchtung in Anführungsstrich, wie soll man sagen, viel zu gefährlich wird und völlig außer Trend kommt? Also dienen diese Gespräche sozusagen dazu, dass man sagt, also bitteschön, jede Frau soll doch jetzt mal eine PID machen lassen und wir können uns das wirklich nicht mehr leisten, also dass die Menschen einfach zusammen ins Bett gehen und um Gottes Willen auch noch ein Kind erzeugen, also diesen wertvollen Rohstoff, der ja noch nicht mal kontrolliert ist.
Es gibt natürlich, da können wir also sagen, klar wird dieses Konzept sehr gut reinpassen, es wäre ja im Prinzip eine technische Vollendung von diesem doch noch sehr sozialtechnischen Modell der Beratung. Außerdem wäre es natürlich wahrscheinlich auch flankiert von der Beratung, also zu welchem Arzt gehe ich, oder es wird wahrscheinlich auch noch eine Form von Beratung stattfinden. Also es wäre schon auch eine Form von Vollendung dieses Modells, aber ob das tatsächlich der Weg ist, ist gut, kann sein. Also.
Vielleicht fragen wir nochmal eine Frau zu dem Thema.
Also ich kann nur eines sagen, dass der Präsident der Bundesärztekammer mir vor 3 Wochen ein Interview gegeben hat und genau das gesagt hat. Er hat gesagt, es wird wie bei den Tieren so sein, wo ja diese Methoden schon angewandt werden, dass wir irgendwann von dieser normalen Befruchtung wegkommen und das nur noch künstlich passiert, weil es risikoreich ist. Und ich habe dann nach einem Zeitraum gefragt, er hat so ungefähr 5-6 Jahre genannt, dass da der Trend in diese Richtung geht. Immerhin der Präsident der Bundesärztekammer.
Also weil wir haben ja eine Parallelisierung. In den 70er Jahren kam auf einmal die Mode auf, Kaiserschnitte durchzuführen, weil die, soll man sagen, ungefährlicher sind als normale Geburten. Und möglicherweise gibt es da einen ähnlichen Trend. Die Frage weiter ist aber eine der... Gut, dann nehme ich erstmal Sie.
Ja, ich wollte noch mal etwas sagen zu dem Begriff Verantwortung. Also Herr Lösch hat die Verantwortung bei dem Menschen gesehen, der halt in die Beratungsstelle reingeht. Sieht sie noch eher bei den Ärzten, die halt Geheimnisse haben, und Statistiken nicht veröffentlichen. Also einmal gibt es zwei verschiedene Kritikrichtungen. Einmal gegen die Ärzte, die halt noch irgendwelche Geheimnisse haben. Und auf der anderen Seite haben wir ein neoliberales, selbstverantwortliches Subjekt, dem nur noch Wissen zur Verfügung gestellt wird. So, also Ja, vielleicht sollten Sie sich noch mal einigen. Also wen jetzt
sozusagen
Sie,
warum?
Liegt bei also, das beiden. Würde mich einmal interessieren. Und Richtung Frau Wagenmann. Jetzt haben wir da diese Selbsthilfegruppen. Sind das sozusagen jetzt diese selbstverantwortlichen neoliberalen Subjekte, die dann sozusagen zu kritisieren wäre? Also wohin nun mit der Kritik? Richtung Ärzte oder Richtung Selbsthilfegruppe? Sozusagen vielleicht noch mal als Frage. Um das, also, oder ja, wohin mit der Gesellschaftskritik?
Also ich finde es nicht, die Kritik verschärfen müsste, also nur in eine Richtung, die Verantwortung liegt jetzt nur da. Von dem Konzept, was ich dargestellt habe, von diesem Managementkonzept ausgehend, also ausgedacht, geht der Trend natürlich in Richtung von der Verantwortung von Klienten. Und das war für mich natürlich jetzt zentral wichtig, um die Selbstorganisierung darzustellen. Es war für mich dieser Punkt, also wo der Klient die Verantwortung übernimmt, entscheidend. Bei den ich meine, Ihr Wissen, Ihr spezielles Wissen, das werden Sie natürlich, und die Humangenetiker haben Sie natürlich nach wie vor, egal ob ich jetzt zum Beispiel eine Beratung mehr oder weniger nicht direktiv organisiere oder ob ich es jetzt direktiv organisiere, also ob ich jetzt einfach verordne, sehen Sie, Ihr Embryo sieht so und so aus, ist klar, was da, also und Sie dann nicht auf die Welt bringen, oder ob ich jetzt irgendwie sage, wir haben die und die Fakten und es gibt die und die Bilder und die und die Syndrome, mit so einer Wahrscheinlichkeit könnte das eintreten, muss aber auch nicht, entscheiden Sie in Ruhe mit bestem Gewissen. Also beides Mal hat natürlich auch der Arzt sagen wir dieses sogenannte Geheimwissen oder sein Spezialwissen. Nur das eine Mal ist zumindest in der Beratung die Verantwortung ganz klar auf der Seite des Klienten. Das andere Mal gut, also wird zumindest auch eine Angst beim Klienten oder auch eine Verantwortung indiziert, aber sie ist, es ist nicht so eine Form von Verantwortung, die jetzt quasi der Klient durch eigene Reflexion also sich erschafft, könnte man sagen. Aber ich denke, da gibt es von...
Aber das ist so eine gesellschaftliche Stimmung, das hat sich aufgeheizt. Die Leute kommen mit der Erwartungshaltung zum Arzt, zum Gynäkologen oder in die Pränatalpraxis, ein möglichst gesundes Kind zu kriegen. Der Arzt gibt Ihnen jetzt Informationen, die Sie gar nicht einordnen können. Da steckt natürlich im Prinzip auch schon, wie er die Informationen gibt, der Arzt, seine eigene Wertung dahinter. Da gibt es ja von der Frau Nippert sehr interessante, also wie Gynäkologen und Humangenetiker selber bestimmte Krankheitsbilder werten. Also zum Beispiel ist ein Down-Kind, ist es gut, wenn es in der Gesellschaft Down-Kinder gibt, ja? Ist das verantwortbar? Da gibt es ganz interessante Fragestellungen. Also kommt die Erwartungshaltung des Patienten oder der Frau, die in die Praxis kommt, mit der Meinung des Arztes über Behinderung, das kommt irgendwie zusammen. Und wenn er natürlich gut und weiß, dass er nun direktiv beraten muss, dann wird er das auch machen. Aber das fällt also gerade in den gynäkologischen Praxen oft sehr plump aus. Was ich aus ganz vielen Schilderungen weiß, also so quasi, Sie wollen doch nicht der Gesellschaft so ein Kind zumuten. Also das fällt, sowas. Aber die Schuld haben sicher nicht die Ärzte, weil die kriegen ja in ihren Fachzeitschriften auch dauernd erzählt, was es alles gibt und dessen müssen und dass sie zur Not auch noch einen Prozess bekommen, wenn sie es den Leuten nicht anbieten. Das ist ja schon passiert und höchstrichterlich abgesegnet worden.
Na, ich würde auch noch gerne kurz noch anhören. Also weil die Frage, wohin mit der Gesellschaftskritik, finde ich doch schon sehr zentral, also jetzt in dem Zusammenhang. Und ich denke, dass es wenig Sinn macht, sich jetzt sozusagen auf die einzelnen Komponenten dieses zahnradartigen Getriebes in irgendeiner Form jetzt zu stürzen. Wesentlich sind die beiden sozusagen sich miteinander verquickenden Bereiche, nämlich einmal eben die Politik, die Forschungspolitik, die eben ganz gezielt bestimmte Forschung unterstützt und die in Verbindung steht auch einfach ganz eindeutig auf der Ebene von Lobbyarbeit mit den Standesorganisationen der Ärzte, der Forscher, also der forschenden Ärzte, der Kliniker. Das ist ja, hängt ja auch sehr viel mit. Und ich denke, da muss sich die Gesellschaftskritik hinrichten. Da kommt dann natürlich noch ein Rattenschwanz von anderen Fragen auf, der dann nicht mehr nur mit dieser einen Technologie zu tun hat. Aber ich denke, da sind die Orte oder die Punkte, die Basis liefern für diese ganzen Entwicklungen. Es gibt natürlich dann auch, also meine Kritik zum Beispiel im Moment richtet sich schon zum Teil auch an bestimmte Selbsthilfegruppen, die sich völlig wie Unschuld vom Lande irgendwie in diesem Raum bewegen, diesen politischen Raum bewegen. Also wenn man jetzt an MS denkt zum Beispiel, Multiple Sklerose, wirklich eine Krankheit, die eben, also wo kein Mensch weiß, wie die eigentlich jetzt wirklich, ne, so, aber sie wird eben auch gerade genetifiziert und die MS-Gesellschaft macht sich halt da auch kein Problem mit, also sich da voll drauf zu stürzen und die Genomforschung zu promoten. Und das denke ich, da, also da gibt es natürlich dann, das sind dann so Einzelpunkte, finde ich, wo man auch kritisieren muss oder sollte, meiner Ansicht nach. Aber ich denke, das Wichtige, Wesentliche sind diese strukturellen Voraussetzungen, an denen sich, also für mein Empfinden jedenfalls, sehr viel von dieser gesellschaftlichen Kritik auch, also wahrscheinlich noch jahrzehntelang abarbeiten kann. Ne?
Das ist echt eine Blüte. Also ich wollte aber jetzt ein Beispiel aus dem Alltag einfügen. Also zum Beispiel gibt es in Heidelberg... Funktioniert das jetzt? Okay, also ich wollte jetzt mal ein Beispiel aus dem Alltag hier einbringen. Es gibt in Heidelberg ein Bildungs- und Beratungszentrum behinderter Frauen, die unter anderem auch Beratung für werdende Eltern behinderter Kinder anbieten. Es ist die Frage, wie viele Eltern, die jetzt ein Kind mit einer Behinderung erwarten, kommen denn in diese Beratungsstelle? Die Zahlen bewegen sich so zwischen pro Jahr. Und da fragt man sich ja, wo bleiben die denn, die Eltern? Und meiner Meinung nach bestätigt das eigentlich so, also die These, die hier vorhin auch genannt wurde, die Eltern, die kommen, oder gerade die Frauen, kommen eigentlich gar nicht so weit, sich jetzt irgendwo Rat zu suchen, Rat zu holen. Dann hat man sich in dieser Beratungsstelle, also wo halt eben auch nur selbst betroffene Frauen arbeiten, also behinderte Frauen arbeiten, gedacht, naja, gehen wir doch mal an die Quelle, an die Basis sozusagen, darin beworben bei der humangenetischen Beratungsstelle auf eine freie Stelle in der Beratung der Universität Heidelberg. Wurde natürlich nicht genommen, weil die Spina Bifida hat und dann gesagt wurde, naja, die kann ja einfach nicht objektiv beraten.
Danke. Ich möchte jetzt noch mal eine etwas ketzerische Frage an alle Podiumsteilnehmer. Was haben wir denn für einen Grund, sozusagen uns dieser Debatte zu verwehren, dass es nicht möglich sein soll, dass wir sagen, gut, jede Frau geht halt vorher, lässt diese Präimplantationsdiagnostik durchführen und warum soll sie eigentlich nicht entscheiden? Ich möchte beispielsweise ein braunäugiges Kind, also was mit aller Wahrscheinlichkeit nicht übergewichtig wird und so weiter und so fort. Also sozusagen, dass in der Presse diskutiert wird, warum soll sich eine Frau nicht ihr Designerbaby aussuchen? Also ist das nicht sozusagen Emanzipation auf die Spitze getrieben? Also wer möchte etwas dazu sagen?
Also es gibt wahrscheinlich jetzt verschiedene Positionen, die man von denen ausgehend man diesen kritischen Standpunkt behält. Und jetzt kann ich nur mal kurz meine auf den Punkt bringen. Also mein kritischer Standpunkt beruht es nicht darauf, dass ich prinzipiell oder irgendwie es schrecklich finde, wenn Gentechnik betrieben wird. Also mein Standpunkt beruht darauf, dass über diese Selbstverantwortung und auch diese Internalisierung von Optimierung zur Perfektionierung ein Herrschaftsverhältnis installiert wird, was einschließt, dass bestimmte, also sagen wir mal, bestimmte Menschen erstmal nicht auf die Welt kommen, dass zweitens die Menschen, die auf der Welt sind, gewisse, sagen wir, dass denen gewisses Lebensplanungskonzept oder ein technisiertes Lebensplanung wird. Und drittens, dass auch noch durch diesen Zusammenhang eine bestimmte Industrie halt, sagen wir, ganz gut Kapital akkumuliert. Also das ist im Prinzip von hier aus formiere ich meine Kritik an der Biotechnologie. Aber da gibt es jetzt sicher völlig andere Positionen noch.
Ja, also Emanzipation damit zu tun hat, weil, also möchte ich nochmal zu bedenken geben, dann so mal die globalere Blickweise auf diese ganze Problematik. Also wer geht heute schon in reproduktionsmedizinische Kliniken, um sich bestimmtes Sperma eben zu besorgen? In den USA gibt es ja schon diese Spermabanken, die dann nach Akademiker hochgewachsen und so weiter aufgeteilt sind, auch Eizellen werden ja so sortiert, eben möglich ist, Eizellen überhaupt zu aufzuheben, in Banken zu zum Verkauf anzubieten. Das sind eben bestimmte Leute, die sich das leisten können. Und auch hier ist ja zu beobachten, dass diejenigen Frauen, Paare, die diese künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen, sehr, sehr häufig aus einem bestimmten Mittelstand stammen. Also es ist zwar noch so, dass es hier eine Angelegenheit ist, aber sicherlich, wenn dieser Markt sich weiter liberalisieren sollte hier in der Bundesrepublik und es dann eben irgendwann hier auch so ist, dass es Banken gibt und so weiter, das ist halt eine ganz bestimmte kleine Minderheit. Also wenn man jetzt einfach mal zur Mehrheit der Weltbevölkerung guckt, die eben jenseits der, $10 pro Woche Entlohnung irgendwie lebt, die also häufig nicht mal die Basisgesundheitsversorgung haben, da brauchen wir eigentlich diese Klontechnologie oder diese Vorstellung, die in Schöne Neue Welt noch da war, dass man sich also die verschiedenen Typen sozusagen klont, die braucht man dann wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es sich von selber diese Klassifizierung nochmal biologisch fortsetzt oder diese biologisierte Einteilung in Klassen. Und ich denke, dass also vor dem Hintergrund schon allein hat es für mich mit Emanzipation also nicht das Geringste zu tun. Der zweite Punkt, der noch dazu kommt, ist, dass ich finde, dass ja gerade sowas wie Selbstbestimmung sprechen kann in so einer komplexen Gesellschaft wie dieser, doch durchaus, also gerade durch die Techniken der künstlichen Befruchtung ja ein ganzes Stück weit weiter entfernt ist, ja, weil die Frauen ja von, wie man an der Pränataldiagnostik beispielsweise sieht, ja scheinbar derartig entfremdet von sich selbst schon sind, dass sie eben, wie du gerade beschrieben hast, eben Schwangerschaft als erst dann irgendwie überhaupt annehmen, sozusagen, wenn also die ganz klar ist mit dem Kind. Also ich meine, da schieben sich ja offensichtlich Fremdbestimmungen rein oder wenn man das überhaupt in diese Kategorien denken will, die also finde ich mit Emanzipation, dem Gedanken der Emanzipation nichts zu tun haben, gar nichts.
Erklären Sie es aber am Mikrofon bitte.
Sie können zum Beispiel bei entsprechender Verwendung des Genmaterials durchaus davon ausgehen, dass die Männer letztendlich überflüssig gemacht werden und im Prinzip von daher eine Emanzipation so sehr wohl eine entscheidende Rolle diskutiert.
Was hat jetzt Emanzipation mit dem Überflüssigwerden von Männern zu tun? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Also
es ist dann eine Frage, wie Sie Emanzipation in Bezug auf Frauen definieren. Ne?
Emanzipation geht für mich aber weiter als nur Bezug auf Frauen.
Also es wird aber nicht so gehandhabt und das ist eine andere Frage. Es wird ganz einfach anders gehandhabt in der Öffentlichkeit. Emanzipation ist eine Geschichte, die letztendlich von der Frau definiert wird in dieser Gesellschaft.
Ja, vielen. Also überhaupt nicht. Also wie Sie das als Argument jetzt meinen, dass Emanzipation von Frauen bestimmt wird. Also
weil sie die Wahlmacht oder die Selektionsmacht damit innehat, bezüglich des Genmaterials. Und von daher auch letztendlich die Bestimmungsbefugnis, in welchem Ausmaße Männer, männliche oder produziert werden. Zum Beispiel, ja, das wäre eine Möglichkeit.
Naja, ich meine, auf der ganzen Welt werden hauptsächlich weibliche Föten abgetrieben, also wenn es jetzt um die Geschlechtswahl geht. Also männliche Föten werden, glaube ich, sehr selten, weil sie männliche Föten sind, abgetrieben.
Es geht hier nicht um die derzeitigen gesellschaftlichen Selektionsmöglichkeiten, sondern es geht hier um die Möglichkeiten, genetisch diese Sache in die Hand zu nehmen. Und dazu ist die Genetik sehr wohl in der Lage, genau diese Intention zu stärken.
Also das sehe ich überhaupt nicht so, weil also das hat ja dann mit Selbstbestimmung hat es doch sehr wenig zu tun, wenn Frauen zum Beispiel Föten abtreiben, weil sie Recht haben, weil sie nämlich männliche Nachkommen brauchen in dieser Gesellschaft. Ja, damit das fragen Sie bitte die Frauen. Also das ist einfach bloß Fakt, dass auf der ganzen Welt die Abtreibungen, wenn Sie immer geschlechtsgebunden sehen, zu 90% sind es männliche Föten. Das sind ganz selten weibliche Föten, die abgetrieben werden. Weibliche Föten und nur ganz selten männliche Föten, die abgetrieben werden. Müssen Sie gucken. Also das ist, glaube ich,
Wunschtraum, was Sie jetzt sagen. Sie reflektieren auf Indien, ne?
Nee, nicht nur Indien, das ist hier ganz, also nicht hier, sondern das ist in den Ländern, in denen es möglich ist, ganz genauso vom Prinzip her.
Ja. Also ich denke, es gibt da vielerlei Beispiele in aller Welt. Ich wollte diese Diskussion über die Emanzipation gar nicht in die Richtung lenken, sondern ich habe gesagt, ist es nicht eine Frage von Selbstbestimmung, wenn ich mir jetzt sozusagen auch mein Kind selber designe? Fragt und Sie sagen, nein, es ist im Grunde keine Selbstbestimmung, weil die Kriterien und der Apparat, den ich dadurch laufe, wenn ich da sogenannt selbst bestimme, längstens derart fremdbestimmt ist, dass die Selbstbestimmung sicher dabei auf dem Weg bleibt oder überhaupt nie ins Spiel kam. Und also, möglicherweise ist es genau der Punkt, über den aber, ich sage jetzt mal, weitergeködert werden, weil es nämlich als Selbstbestimmung verkauft wird, sozusagen sich Gesundheit erkaufen zu können. Und aber der Preis dafür ist sozusagen die komplette Offenbarung, sich das Hingeben der Tests, die im Grunde keine Diagnose sind. Das ist der Punkt. Ich möchte noch einen anderen Aspekt einbringen. Möchte nochmal zurückkommen auf die exkorporale Befruchtung und hängende PID, wo Sie gesagt haben, Frau Mattis, seitens der Bundesärztekammer werden da Stimmen laut, die im Grunde sagen, ja, das ist der Trend, irgendwann wird sozusagen jede Frau diesen Weg beschreiten. Im Rahmen dieser Reproduktionstechnologien passiert ja Folgendes. Wir hatten das vorhin, findet bei der Frau Superovulation statt. Das heißt, da werden überzählige Eizellen produziert, beziehungsweise sie werden nicht produziert, sondern es wird forciert, dass sie sozusagen springen, im wahrsten Sinn des Wortes. Welche Gefahren hängen eigentlich damit zusammen, dass wir dann auf einmal sozusagen mehr Eizellen haben, als befruchtet werden, auch mehr befruchtete Embryonen haben, die dann eingefroren werden und so weiter, die aber dann nachher nicht ausgetragen werden können. Also was passiert sozusagen mit diesem Material, in Anführungsstrichen, wie es in der Forschung genannt wird?
Es ist ja so, dass bei der ganzen Stammzellgeschichte ungeheuer viele entkernte Eizellen notwendig sind, um das überhaupt durchführen zu können. Das heißt, das wird gar nicht reichen, was wir hier an Eizellen haben könnten, sondern da werden sicher in der dritten Welt irgendwelche Kliniken aufgemacht, die dann gegen Geld den Frauen die Eizellen entnehmen. Also das ist ganz sicher. Und von daher ist die ganze Methode schon also nicht so ganz moralisch überhaupt vertretbar. Das wird aber ist auch so ein Punkt, der gar nicht angesprochen wird. Also es wird irgendwann einen Tourismus auf Eizellen geben.
Also
ähnlich dem Organhandel. Im Prinzip ist es Organhandel. Man muss ja bedenken, wenn eine Frau, also die Frau muss ja erst einmal hyperstimuliert werden. Und wenn ihr dann die Eizelle entnommen wird, das ist ja eine richtige Operation, das ist eine Narkose, der Eingriff ist auch risikoreich. Also das ist nicht so, als sei das gar nichts, eine Eizelle zu spenden. Und das werden hier Frauen freiwillig wahrscheinlich nicht machen.
Was ich noch als Ergänzung zu dieser ganzen Diskussion um PID mal in den Raum stellen oder mitbringen wollte, ist die Tatsache, dass es ja immer von diesem Befruchtungstourismus die Rede ist und eben diese, also nicht Befruchtungstourismus, sondern diese Problematik, dass die Leute, um eine PID zu machen, nach Belgien fahren. Das beläuft sich wohl auf etwa 50 Paare im Jahr, die das machen. Also
ja.
Das muss man auch noch bedenken.
Das ist auch ganz eigenartig, dass um so eine Gruppe so viel Theater gemacht wird, um so wenige Paare, ja? Da wird ein Riesenproblem. Also wenn es bei einer Krankheit 50 Leute nur gibt, die haben, dann schert sich kein Mensch darum. Nicht? Aber das ist einfach ein Türöffner für andere Methoden, fürs Klonen und für die ganze Reprogenetik.
Gut. Ich würde gerne... Bitte? Ja, ich weiß. Ich würde gerne die Debatte dann langsam. Sie haben noch einen.
Also ich denke, dass die Geschichte mit dem Designer-Baby, dass diese Vorstellung, den perfekten Menschen zu schaffen, dass das eine Irrung ist, ein Riesenirrtum. Da könnte man genauso sagen, jetzt soll der Normalzustand nicht mehr O2 sein, Sauerstoff, sondern Ozon soll der Normalzustand sein. Also die Natur wird sich da schon ein bisschen anschauen und wird sagen, jetzt haben wir mal wieder einen dazwischen. Es sind ja so viele Stufen, ist ja nur dieser eine Moment. Und dann kommt die Natur und natürlich auch die Industrie und vergiftet einiges und dann sind wieder kranke Menschen da, auch die zuvor designt wurden. Also das ist ja ein Riesenirrtum von Saubermacherleuten.
Richtig, danke schön.
Ja, erst noch eine kleine Anmerkung zu der Selbstbestimmungsdebatte gerade. Ich finde, da wurde die personale Identität des Ungeborenen ganz ausgeklammert, weil ich gegen Emanzipation ausgespielt werde. Und jetzt, ich meine den weiten Begriff von Emanzipation. Nochmal zu Ihnen, Herr Lösch. Ich empfinde das überhaupt nicht als Kritik, was Sie da sozusagen, oder als Verantwortungszuschiebung, wie Sie das da vorhin aufgeschlüsselt haben, sondern diese Selbstpathologisierung eher als die Erkenntnis über einen Mechanismus, bei dem man ja eigentlich der sehr wichtig ist, den zu erkennen, um da auch anzusetzen. Denn auf der Debatte erfahren haben, gibt es im Bereich der Politik Kapitalverwertungsinteressen, es gibt diese Start-up-Unternehmen, die Sie vorhin genannt haben, Frau Wagemann. Somit erschließt sich hier auch, finde ich, eine große Möglichkeit, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Wenn schon die ganzen anderen, sicherlich haben Sie auch recht, die strukturellen Bedingungen sozusagen völlig verfahren sind, sehe ich hier wiederum auch eine Chance der Tät sozusagen, über Informationen die Leute eben eigentlich zum Gang zur Genberatungsstelle abzuhalten. Das finde ich eigentlich sehr wichtig.
Ja, aber ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, da kann ich jetzt nur zustimmen.
Also, Frau Wagemann hatte vorhin die Möglichkeit einer künstlichen Gebärmutter zumindest für wahrscheinlich gehalten. Da möchte ich zu fragen, wie glaubt man denn verzichten zu können auf die vorgeburtliche Einwirkung, psychische Einwirkung, Lebenserfahrungs-, Lebenswirkungseinwirkung durch die Mutter verzichten zu können?
Ich meine, das ist ja, ich habe das nicht so gesagt, dass ich das für wahrscheinlich halte oder dass es das schon, nur ich denke, die Forschung wird sich dorthin bewegen, denn es ist einfach immer noch ein kleiner Stolperstein, so problematisch, also wenn man diese Perfektionierung des Nachwuchses betreibt, dann ist es ein Stolperstein, dass da immer noch eine Frau dazwischen ist, die vielleicht doch irgendwie Zicken macht. Ja? Also darauf bezog sich das eher. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie sowas dann argumentativ oder diskursiv irgendwie verändert wird. Denn heute, das ist ja richtig, wird ja auch sehr viel über das vorgeburtliche Verhalten von Frauen während den Müttern, wird ja doch auch unter ein strenges Diktat gestellt zum Teil, also wo eben verschiedenste Dinge auf keinen Fall passieren dürfen, um dem Fötus nicht zu schaden. Und wie das dann umgewandelt würde, denke ich, das sind alles Spekulationen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Blick auf das, was da beforscht wird und der Versuch, eben diese Trennung von Embryo und Frauenkörper irgendwie voranzutreiben, dass der einfach weiter wird, sicherlich irgendwann auch zu solchen Forschungen führt oder vielleicht wird ja auch dran geforscht, also wäre ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch nicht verneinen, aber ich weiß jetzt nicht, dass es konkret solche Forschungen gibt.
Ja. Ich wollte nur noch zum Schluss mal die vortragende Professorin vorhin, die hat ja gesagt, herausnehmen der Lebensentstehung aus dem weiblichen Körper, dass sie da von einer gesellschaftlichen Atombombe.
Ich glaube, da muss die Gerburg bitte ins Mikrofon, weil es sonst nicht übersetzt wird.
Ja, imaginäre der Forschung, also welche Vorstellungen besetzen Faktizitäten, die eben dementsprechend interpretiert werden. Joshua Lederberg hat diese Verbindung gezogen zwischen Atomphysik bzw. Beginn der Entwicklung der Atombombe und Beginn der Embryonenforschung in beiden Fällen. Ja, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie noch fragen wollten in dem Zusammenhang.
Zum Schluss eigentlich so als
Ja. Na klar.
Gut. Noch einen.
Tja, dann wäre es jetzt auch nicht der Schluss. So Pech auch. Also ich war dir die Frage gestellt worden, warum es kein Designer-Baby geben soll. Und ich denke, das kann ich natürlich jetzt hier nochmal anschließen an den Vortrag, der vorher lief. Da haben wir das schon erklärt bekommen. Ganz einfach, weil der menschliche Kopf zu klein ist. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, ich habe das auch noch groß genug in der Grundschule bereits gelernt. Da hatten wir eine Geschichte, da ging es darum, ich kann es nur noch so aus dem Gedächtnis ganz grob, ich bitte um Verzeihung, mein Kopf ist so klein, dass jemand die Macht hatte, das Wetter so zu lenken, wie es denn irgendwie, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Vielleicht können sich die einen oder anderen auch noch daran erinnern. Jedenfalls das Ergebnis war, dass dann die Ernte ausblieb. weil die Rindbefruchtung, wenn ich mich recht entsinne, nicht. Also irgendwas ging jedenfalls durcheinander. Und das meine ich damit einfach, der menschliche Kopf ist zu klein. Wir sind einfach nicht in der Lage, alle Imponderabilien, alle Unwägbarkeiten mit in den Griff zu bekommen. Wir wissen einfach gar nicht so viel, als dass wir sagen könnten, wir könnten darüber die Entscheidung treffen. Nur damit bin ich dann eigentlich schon beim nächsten Thema, nämlich bei dem, das ist ja auch angesprochen worden heute, der Frage der Verantwortung. Wer hat die? Können wir tatsächlich sagen, dass also die Mütter, dass die Eltern, dass die die Verantwortung tragen für die Entscheidungen, die dann getroffen werden? Ich meine, zwischendurch fehlt ja das schöne Sprichwort, hätte ich mal gesagt, von der fremdbestimmten Selbstbestimmung. Wenn ich mir das ansehe, also die Entwicklung ist ja nicht neu. Also die fremdbestimmte Selbstbestimmung, die hat der Schopenhauer schon gesagt, das ist ja über 100 Jahre her. Der Mensch kann tun, was er will, aber nicht wollen. Ich kann mich daran entsinnen, eine gute Bekannte von mir, die hat, das ist ja in dieser Diskussion auch angesprochen worden, die hat also nicht pränatale Diagnostik gemacht, sondern etwas, was so gewissermaßen der Vorläufer war, also in den 70er Jahren. Sie hatte während ihrer Schwangerschaft Röteln bekommen und da konnte man das ja eben noch nicht so genau diagnostizieren, wie das heute der Fall ist. Aber was man schon ganz genau wusste, was für Folgen könnte denn eine Infektion zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft? Und die Wahrscheinlichkeit, die da aufgezeigt wurde, die ging dahin, dass die eine gute Frau dann gesagt hat, dann möchte ich das Kind lieber doch nicht haben. Nur ja, konnte sie das tatsächlich entscheiden. Also unter den Folgen, denke ich, leidet sie heute noch. Ich meine, sie ist da gründlich in allem, was sie tut. Also sie ist Heilpädagogin, das wurde ja auch schon angesprochen. Und ich denke, dass sie, also sie hat sich die Sache sehr zu Herzen genommen und sie versucht, eben positiv mit umzugehen. Und sie macht das, denke ich, auch toll. Ich finde das ganz wichtig, einfach nur zu sehen, was für weitreichende Folgen das hat. Ja, also das geht nicht nur über ein Jahr vielleicht, das geht über 10 Jahre, 20, 30 Jahre hinweg, die solche Entscheidungen, die wir da treffen, tatsächlich mit sich bringen. Ich denke, viel wichtiger ist, und das hat ja der Mensch vorhin, glaube ich, auch versucht anzudeuten, dass es eben nicht so sehr eine Frage der Verantwortung ist, sondern vielleicht eine Frage, wie sich unsere Gesellschaft und wie weit wir zum Beispiel in der Lage sind, uns empathisch zu verhalten, uns einzufühlen in andere Menschen. Denn glaube ich nämlich, dass solche Bilder von behinderten Kindern auch ihren Schrecken sehr stark verlieren können. Also vielleicht nochmal zu der Frage von der pränatalen Diagnostik. Also ich habe das selber bei einer Bekannten erlebt. Dort ist diagnostiziert worden, Spina bifida und hyrozanterweise beides gleichzeitig, also Wasserkopf und offener Rücken. Und das wurde jetzt ja hier in der Diskussion angesprochen, man könnte eventuell versuchen, die Beratung zu erweitern. Also dass es eben nicht alleine in den Händen der Ärzte liegt, sondern dass auch andere herangezogen werden. Also diese Frau hat in dem hier ja nun auch angesprochenen Sinne sich versucht, eigenverantwortlich zu verhalten. Und sie ist ein Spezialisten verschiedener Professionen gewesen und hat versucht, einen Rat zu bekommen. Diese Leute haben sich alle in die gleiche Richtung verhalten. Die haben alle gesagt, Mensch, treib doch bloß ab. Um es mal ganz platt zu sagen, es war sicherlich komplizierter, aber das war das Ergebnis. Also sie hat irgendwann gesagt, ich kann diese Leute nicht mehr sehen, ich mache keine Vorsorgeuntersuchung mehr, ich mache gar nichts mehr, ich halte es einfach nicht mehr aus. Sie hat das Kind ausgetragen und ja gut, also man könnte natürlich sagen, also der Kopf ist ein bisschen aufgebläht, also das Kind ist jetzt 2-3 Jahre, also der treibt die Kinder, die Eltern zum Wahnsinn, weil der hat also ganz früh angefangen zu sprechen und schreiben kann er glaube ich auch schon. Also man könnte sagen, ist ein kleines Superhirn geworden und also im wahrsten Sinne des Wortes ein strammer Max. Ja, nur was ist denn unterm Strich davon zu halten? Also für mich ist das vielleicht zu vergleichen mit dem Bild von dem Eisengehalt vom Spinat. Das ist einigen vielleicht bekannt, dass irgendwann jemand herausgefunden hat, wie groß der Eisen ist und da muss ja nicht nur Popeye drunter leiden. Wissenschaftlich exakt ist das immer wieder abgeschrieben worden von allen, die danach kamen und wissen heute immer noch, dass Spinat sehr gesund ist, weil viel Eisen drin ist. Ist natürlich großer Quatsch, außerdem ist er gefährlich, weil Oxalsäure drin ist. Aber Tatsache ist, dieses Abschreiben in der Wissenschaft, das passiert immer wieder und das haben auch die Spezialisten bei ihr getan. Die haben sich einfach die Befunde der Vorgänger angesehen und haben dann gesagt, naja, das wird wohl schon so richtig sein und was will diese Gesellschaft mit dem Kind, was Wasserkopf und Spina bifida hat, das wollen wir alle nicht. Ja, gut, ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen, danke.
Da ist die Haftungsfrage eben auch wichtig, nicht? Dass der eine Arzt, wenn er dann etwas nicht sieht, was der andere gesehen hat, dann natürlich auch dran ist, wenn die Eltern klagen wollten.
Ich möchte nur kurz, wir haben vergessen, dass wir mehr als Summe unserer Gene sind und wir müssen zurück zu unseren Wurzeln. Und entweder zukünftige Gesellschaft oder wird sie gar nicht mehr da.
Vielen Dank. Gut, ich lasse das im Raum stehen und bedanke mich bei den Referenten. Ich würde mich freuen, wenn Sie um 16 Uhr sich hier wieder einfinden können. Dann wird Ernst Klee über den Täter und die Verhöhnung der Opfer sprechen. Hier um 16 Uhr. Vielen Dank.